Die Steinalten unter uns erinnern sich vielleicht noch daran, als die Gurtpflicht eingeführt wurde. Ja, also man kann das auch im Internet nochmal nachgucken. Es ist fast witzig, wenn man das heute hört, was die Leute damals dagegen hatten, sich anzuschnallen. Ja, da gab es welche, die haben gesagt, oh, da fühle ich mich so unfrei in meinem Auto. Ja, und wenn ich einen Unfall habe, dann bin ich ja festgebunden und verbrenne oder sonst was. Einer hat auch gemeint, ja, ich wohne ja auf dem Land. Auf dem Land, da brauche ich das nicht. Ja, als wäre die Gefahr dort geringer, irgendwo gegenzufahren, als in der Stadt. Naja, die Leute haben es nicht so richtig begriffen, warum dieser Gurt da ist. Es war zu ihrer Sicherheit da und es ist erstaunlich, trotz enorm explodierendem Verkehr in Deutschland ist die Todesfallrate um also drei Viertel gesunken bis heute. Ja, unter anderem wegen dem Gurt, wegen dem Airbag und anderen Sicherheitsvorschriften. Also, ich will damit sagen, wenn es um unsere Sicherheit geht, sind wir eigentlich immer nie kompromissbereit. Wir wollen die maximale Sicherheit. Komischerweise muss uns aber manchmal erklärt werden, was uns wirklich gut tut und was zu unserer Sicherheit dient. Ich habe das Gefühl, auch bei der Nachricht von Jesus Christus, dass er unser Retter ist, gehen viele so damit um wie mit dem Sicherheitsgurt. Naja, das braucht man nicht unbedingt, ich komme ohne klar oder da fühle ich mich unfrei oder in meinem Leben auf dem Land oder wo auch immer, so wie ich es mir eingerichtet habe. Ich muss ja nur genug aufpassen, dann wird schon alles gut. Aber das Evangelium ist eine Nachricht von unserer Rettung für die Ewigkeit und da soll es keine Kompromisse geben. Ich möchte nach Samuel und der letzten Predigt oder den letzten Predigten über die letzten Psalmen Davids jetzt mal einen Sprung ins Neue Testament machen mit euch und zwar in den Galaterbrief. Da soll es in den nächsten Predigten von mir drum gehen. Es gibt große Pausen dazwischen, aber wir steigen heute mal ein. Galater 1, Vers 1 bis 16. Mir persönlich hat dieser wahrscheinlich erste Brief von Paulus immer schon sehr gefallen, weil der so knackig ist. Also inhaltlich ist er dem Römerbrief ähnlich, aber er ist etwas weniger systematisch oder dogmatisch, dafür aber besonders leidenschaftlich. Und das hat zwei Gründe. Der erste Grund sind die Empfänger, nämlich junge Christen oder junge Gemeinden in Galatien. Denn kaum, dass sie zum Glauben gefunden hatten, wurden sie schon durch falsche Lehren verwirrt. Auch mal zurück zum Sicherheitsgurt nach dem Motto, das braucht ihr nicht. Wenn ihr ordentlich lebt, dann braucht ihr Jesus nicht. Ihr könnt für euch genug Gutes tun und dann wird Gott schon zufrieden sein. Der zweite Grund, warum der Brief so emotional ist, ist Paulus selbst mit seiner dramatischen Bekehrungsgeschichte. Und da muss er den Gemeinden, wenn er schon gerade nicht vor Ort sein kann, wenigstens per Brief zurechthelfen. Und irgendwie finde ich, hat das Gott auch so geführt in der Geschichte, dass dieses Briefeschreiben damals eine Möglichkeit war, sich mitzuteilen und wir deshalb auch sehr viele gute Inhalte in der Bibel per Brief vorliegen haben. Wahrscheinlich hat Paulus diesen Brief während seinem ersten längeren Aufenthalt in Korinth auf der zweiten Missionsreise geschrieben und dort hat er über Timotheus erfahren, dass sich in den galatischen Gemeinden eine gefährlich falsche Theologie breit macht. Und dazu scheinen einige Gemeindeglieder dort in Galatien auch die Berufung Paulus zum Apostel in Frage gestellt zu haben. Deswegen leitet Paulus seinen Brief mit der Bestätigung der Tatsache ein, dass ihn Jesus selbst zu seinem Botschafter gemacht hat. Und gleich am Anfang wird aber auch deutlich, dass es nicht um Paulus geht, auch nicht um sein Apostelamt, sondern es geht um ein theologisches Problem und das ist kein belangloses Gerangel, sondern hier geht es ums Ganze, um Jesus und über die Wahrheit über ihn, um den Kern des Evangeliums, der hier angegriffen wird. Ich lese den Text mal aus der Basisbibel, Galater 1, Vers 1 bis 5 zunächst. Wer eine Bibel dabei hat, kann das ja so ein bisschen mitverfolgen. Galater 1, Vers 1 bis 5. Paulus, Apostel, nicht im Auftrag von Menschen und auch nicht durch einen Menschen eingesetzt. Vielmehr wurde ich berufen durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Zusammen mit allen Brüdern und Schwestern, die bei mir sind, schreibe ich an die Gemeinden in Galatien. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Der hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben. Dadurch hat er uns aus dieser Welt gerettet, die vom Bösen beherrscht wird. So wollte es unser Gott und Vater. Er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Also Amen mal ausnahmsweise am Anfang der Predigt. Amen, das geht auch am Anfang. Amen, so ist es und nicht anders. Das heißt, beim Kern der guten Nachricht gibt es keine Kompromisse. Jesus ist der Retter von den Sünden und kein Gesetz. Das hat nicht Paulus so gewollt, sondern das hat Gott selbst so gewollt. So schreibt es Paulus hier. Der hat festgelegt, dass seine Gnade zum Frieden führt und kein religiöser Kraftakt unsererseits. Es geht hier also um das Wie der Rettung aus dieser von Gott abgefallenen und deshalb auch vom Bösen beherrschten Welt. Es geht um das Wie dieser Rettung, um nicht weniger. Und dazu braucht es diesen Brief, hinter den sich hier auch ausdrücklich noch viele andere Glaubensgeschwister stellen, die gerade bei Paulus waren oder er mit ihnen zusammen, weil ihnen genau wie Paulus die Galater am Herzen lagen. Und als sie erfahren haben, dass sie hier Jesus anfangen, völlig falsch zu verstehen, machen sie sich genauso Sorgen und wollen diesen Brief des Paulus mittragen. Paulus beginnt mit einem persönlichen Bekenntnis zu Jesus und seiner zentralen Bedeutung. Und da spricht er bei der Gelegenheit nochmal seine eigene Berufung an. Weil ohne die Autorität Jesu im Hintergrund hätte Paulus den Galatern rein gar nichts zu sagen und auch nichts zu schreiben. Und wer Paulus so ein bisschen kennt und seine Geschichte, der weiß natürlich, dass er gerade bei dieser Problematik von zu viel Gesetzlichkeit als Ex-Pharisäer seine eigene Vergangenheit im Kopf hat. Und deshalb erkennt er auch die besondere Gefahr sofort, in der die Galater stehen. Sie drohen in die alte und falsche pharisäische Selbstgerechtigkeit zurückzufallen. Bevor wir aber auf die konkrete Problematik nochmal kommen, müssen wir noch klären, wer sind eigentlich die Galater? An wen schreibt Paulus diesen Brief? Es sind frisch gebackene Christen, die vor allem durch den Missionsdienst von Paulus auf der ersten und zweiten Missionsreise zum Glauben gefunden haben. In der Folge sind dort Gemeinden entstanden, und zwar im südlichen Teil der römischen Provinz Galatien. Dazu gehören damals auch Regionen wie Pisidien oder Lykaonien. Nur mal so nebenbei, weil die dann auch teilweise immer wieder auftauchen, auch in der Apostelgeschichte. Die Gegend liegt heute in der zentralen Türkei, südlich der damaligen Hauptstadt Galatiens, Ankyra. Und da klingt ja schon die Hauptstadt der Türkei von heute an. Zwischenzeitlich hieß sie Angora und dann Ankara, seit 1923 die Hauptstadt der Türkei. Genau dort waren diese Gemeinden entstanden. Und diese Galater, die haben jetzt aber auch noch im also wirklich absolut weisesten Sinne auch was mit Asterix und Obelix zu tun. Ja, nicht mit den zwei erfundenen Figuren, aber mit den Galliern. Weil die Gallier waren Kelten. Und in Galatien, da lebten Nachkommen von solchen eingewanderten Kelten aus Mittel- und Südosteuropa. Und von den Römern wurden diese Kelten auf Lateinisch Galli genannt. Ja, deswegen gibt es bei Asterix und Obelix immer diesen Zoff zwischen Römern und Galliern. Also die Gallier. Und jetzt kommt es, in der zweiten Amtssprache des Römischen Reiches damals auf Griechisch hießen sie nicht Galli, sondern Galati. Und deswegen Galater. Daher kommt das. Und ihre keltischen Vorfahren waren gut 300 Jahre vor Paulus als Kämpfer in einem regionalen Konflikt in diese Region eingewandert oder eigentlich angeworben worden als Soldaten. Und nach diesen Konflikten wurden sie in der Region sesshaft. Inzwischen hatten sie sich natürlich längst mit der restlichen Bevölkerung dort vermischt und auch stark an die römisch-griechische Kultur angepasst. Es waren aber nicht nur ihre besonderen kämpferischen Fähigkeiten in Erinnerung geblieben, sondern auch Teile ihrer Hochkultur, die sie mitgebracht hatten. Und das hatte einen so großen Eindruck hinterlassen, dass die Römer gleich eine ganze Provinz nach ihnen benannt haben, nämlich Galatien. Und das war eine wesentlich größere Region als nur die strengen Siedlungsgebiete der Kelten. Kelten waren übrigens nie die primitiven, keulenschwingenden Krieger, wie man hier noch lange Zeit in Deutschland dachte. Und das zeigen viele bedeutende Funde ihrer Kultur in Mitteleuropa. Heute ist ja, habe ich mir sagen lassen, der Tag des Denkmals oder sowas. Ja. Also wenn euch sonst nichts Besseres einfällt, dann könnt ihr auch gerne mal zur Schmidtburg fahren. Da gibt es ja so eine rekonstruierte Keltensiedlung. Oder bei Kirn-Sulzbach habe ich kürzlich die sogenannte Schlackenburg mal heimgesucht. Ja, das ist also eine alte Keltenfestung, von der tatsächlich noch einige Trümmer erhalten sind. Die liegen mitten auf dem 350 Meter hohen Bremer Berg über der Nahe. Da kann man noch das Friedenskreuz mitnehmen. Ja, dann hat man gleich die Botschaft vom Evangelium mit den alten Kelten und Galatern irgendwie verbunden. Ist jetzt sehr weit hergeholt, aber falls ihr da mal seid, schaut es euch mal an. Es ist durchaus interessant. Kurz, der Galaterbrief heißt so, weil er an die jungen Christen im Süden der römischen Provinz Galatien gerichtet ist. Und dazu gehören die in der Apostelgeschichten erwähnten Städte, die Paulus besucht hat, nämlich Antiochia in Pisidien, Ikonion, Lystra, da kommt Timotheus her, Derbe, das waren die Städte, in denen Paulus aktiv war. Und obwohl die meisten neuen Gemeindemitglieder waschechte Heiden gewesen sein dürften, gehörten auch etliche Juden dazu. Juden, die nach Südgalatien ausgewandert waren. Und die, ausgerechnet die, die die Gemeinde jetzt auch durch ihre Schriftkenntnis hätten besonders stärken können, die machen jetzt Probleme. Mit Unterstützung aus dem Kernland Israel untergruben sie die Klarheit des Evangeliums mit ihrem alten Hang zur Gesetzlichkeit. Vor diesem Hintergrund müsst ihr den Galaterbrief lesen. Und vor diesem Hintergrund versteht man auch den sehr aufgeregten Einstieg von Paulus in Kapitel 1. Da legt er wirklich heftig los und lässt keine Zweifel daran, dass er hier eine schwere theologische Fehlentwicklung befürchtet. Eine Fehlentwicklung, die die ganze Gemeinde zu zerstören droht. Wer diesen Brief von Paulus damals als Galater gelesen hat, der hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hat schon, bevor das erste Kapitel zu Ende ist, das Ding in die Tonne getreten und hat gesagt, also irgendwas stimmt mit Paulus nicht. Ja? Also so kann man doch keinen Brief anfangen. Oder, und das war ganz offensichtlich dann passiert, man musste diesen Brief unbedingt zu Ende lesen, man musste ihn einfach beherzigen, man musste diesen Brief auch aufbewahren, man musste ihn abschreiben und weiterleiten. Genau das war passiert. Genau das war die Absicht des Heiligen Geistes, der Paulus zu diesem Brief bewogen hatte. Und so wurde der Galaterbrief trotz seiner manchmal unbeherrscht klingenden Wortwahl zum biblischen Gotteswort. Und das hört sich hier so an, ab Vers 6. Ich wundere mich doch sehr, wie schnell ihr euch von Gott abwendet. Er hat euch doch berufen, an der Gnade teilzuhaben, die Christus gebracht hat. Und ihr wendet euch einer anderen guten Nachricht zu. Dabei gibt es die gar nicht. Vielmehr führen gewisse Leute euch in die Irre. Sie wollen die gute Nachricht von Jesus Christus ins Gegenteil verkehren. Doch wer immer euch etwas anderes verkündet, als wir verkündigt haben, der soll verflucht sein. Das gilt auch dann, wenn wir selbst es tun oder gar ein Engel vom Himmel. Wir haben das schon früher gesagt und ich sage es jetzt noch einmal, wer euch eine andere gute Nachricht verkündet als die, die ihr bereits angenommen habt, soll verflucht sein. Boah, also härter kann man da kaum ins Thema einsteigen. Wer aber das Evangelium in die alte Gesetzlichkeit umbiegen will, der hat sich, und das sagt hier Paulus sehr deutlich, von Gott und von seinem Retter Jesus Christus abgewendet. Egal auf welche Tour das zustande käme, selbst wenn, und das ist hier eine rhetorische Zuspitzung, selbst wenn das durch einen Engel oder durch Paulus selbst passieren würde, dann hätte derjenige Gottes Fluch verdient. Deshalb ist Paulus in seiner Wortwahl hier so drastisch und scheut sich nicht, diese Verfluchung gleich zweimal auszusprechen. Und dann, als wäre Paulus über sich selbst erschrocken, als er das schreibt, Korrekturtaste oder so gab es ja noch nicht, ja, da stellt er den Galatern noch so eine Art Sicherheitsabfrage, die darauf abzielt, ob er als Apostel jetzt wirklich gerade übers Ziel hinausgeschossen ist. Vers 10, ich frage euch, will ich etwa Menschen für mich einnehmen oder sogar Gott selbst? Oder versuche ich vielleicht, den Menschen mit meiner Lehre entgegenzukommen? Wenn ich das täte, wäre ich jedenfalls kein Diener von Christus. Das heißt, nein, die Wortwahl war nicht zu grob. Nein, das Thema ist wichtig genug. Und das ist die Selbsterklärung dazu, die Paulus den Galatern und auch uns mitgibt. Wenn die Gefahr besteht, dass wir verloren gehen, wenn es um unser Leben geht, wenn die Gefahr besteht, dass Jesus falsch verstanden wird, dass nicht mehr er, sondern man selbst letztlich für seine Rettung zuständig ist, dann kann man nicht drastisch genug vor dieser falschen Lehre warnen. Und Paulus hat hier kein Machtspielchen mit den Juden nötig, noch muss er sich damit vor Gott wichtig machen. Das betont er hier, darum geht es gar nicht. Und wenn er es irgendwem aus Höflichkeit recht machen würde, dann wäre das in dieser Lage auch völlig daneben. Also wenn die Feuerwehr ausrücken muss, ja, ich weiß nicht, wer ist von euch bei der Jugendfeuerwehr? Da sind ja einige, ja. Also wenn es da wirklich ganz übel brennt in irgendeinem Dorf, da spielt doch nicht die Blaskapelle, da heult die Sirene. Ja, da muss die Sirene heulen, damit alle sofort wissen, jetzt wird es ernst, jetzt müssen wir aktiv werden. Jetzt gilt es zu retten und das Feuer zu löschen. Und Paulus ist hier sowas wie Gottes Sirene. Er muss aufschrecken, er muss wachrütteln. Sonst droht die Zerstörung der Gemeinde. Die Galater dürfen nach ihrem guten Start jetzt nicht ausgerechnet in die völlig falsche Richtung abbiegen, aus der er selbst mal gekommen ist, in die sich Paulus vorher als Pharisäer verrannt hatte. Und daran erinnert er die Galater nochmal ab Vers 11. Und jetzt blitzt auch im Kontrast zu seinem Einstieg auch seine Motivation durch. Er warnt die Galater, nicht weil er Recht haben will, sondern weil er sie liebt, weil sie seine Glaubensgeschwister sind. Und deswegen spricht er hier sie ganz bewusst so an. Meine Brüder oder meine Geschwister, meine Brüder und Schwestern. Das will ich euch klar und deutlich sagen, Brüder und Schwestern. Die gute Nachricht, die ich verkündigt habe, stammt nicht von Menschen. Ich habe sie nicht von einem Menschen übernommen. Ich wurde auch nicht von einem Menschen darin unterrichtet. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Ihr habt doch gehört, wie ich früher als gesetzestreuer Jude meinen Glauben gelebt habe. Mit aller Kraft habe ich die Gemeinde Gottes verfolgt und wollte sie vernichten. Er spricht hier von der ersten christlichen Gemeinde. In meiner Treue zum Gesetz übertraf ich viele Gleichaltrige in meinem Volk. Mit aller Leidenschaft setzte ich mich für das ein, was von meinen Vorfahren überliefert wurde. Aber Gott hatte mich schon im Mutterleib ausgewählt und in seiner Gnade berufen. Er hatte beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren oder mir zu zeigen, wer Jesus wirklich ist. Bei allen Völkern sollte ich ihn bekannt machen. Das ist der Grund, warum sich Paulus überhaupt auf den Weg gemacht hat. Und das war ja damals kein Touristenausflug, das war eine strapaziöse Reise, von der man nie wusste, ob man lebend am nächsten Ziel ankommt. Das war der Grund, warum Paulus auch nach Galatien kam, um dort Jesus auch bei ihnen bekannt zu machen. Und damit er das konnte, musste Jesus erstmal sein eigenes, völlig verkehrtes Jesusverständnis umdrehen. Dazu hat er sich Paulus radikal in den Weg gestellt. Ihn aber dabei nicht vernichtet, was er auch hätte tun können, so wie Paulus vorher Christen vernichtet hat, sondern Jesus hat ihm gezeigt, welche Macht er hat durch seine Liebe. Die Macht, seine Feinde zu lieben, schafft es, diesen übelsten Christenverfolger der damaligen Zeit umzudrehen und ihn sogar in den Dienst Jesu zu stellen. Vorher war Paulus selber einer von dieser Sorte Irrlehrer, die jetzt die galatischen Gemeinde verwirrten. Und er dachte, das, was dieser komische Rabbi Jesus da gelehrt hat, das war nicht nur überflüssig, sondern das war vor allem gegen die Heilige Schrift des Alten Testaments gerichtet. So dachte er als Schriftgelehrter. Auch Theologen können sich furchtbar irren. Ja, und das musste Paulus an sich selbst erleben. Er war sich ja lange Zeit sogar sicher, dass er Gott einen guten Dienst tun würde, wenn er diese Christen verfolgt und umbringt oder umbringen lässt, und zwar mit Leidenschaft. Hier kommt dieses Wort Leidenschaft vor, das wir ja immer sehr positiv füllen, aber es gibt auch eine falsche Leidenschaft. Es gibt eine Leidenschaft, die für andere Leidenschaft. Was für ein furchtbarer Irrtum von Paulus damals, was für ein Fehler, die ersten Christen zu bekämpfen, obwohl sie Gottes größtes Gnadengeschenk überhaupt verkündigten. Und es war ein Glück für ihn, dass ihm Jesus damals auch auf die harte Tour kam. Ja, er hat sich ihm auch knallhart in den Weg gestellt, noch härter, als er es jetzt mit den Galatern tut. Jesus ließ Paulus 3 Tage lang erblinden. Der Mann verlor sein Augenlicht und wusste ja nicht, ob er noch mal sehen wird. Aber ohne diesen Schlag hätte Paulus es nie gecheckt. Der mächtige und auferstandene Gottessohn, der Messias, hatte ihm so die Augen öffnen müssen. Und Jesus hat ihn dann vor allem mit seiner Botschaft überzeugt, mit dem, was er für die Menschen bedeutet. Seine Selbsthingabe am Kreuz für unsere Rettung. Wer was anderes glaubt, der ist nicht vielleicht, sondern der ist eindeutig auf dem Irrweg. Der Weg zum Heil ist eben nicht eine immer verbissenere eigene Anstrengung und Gesetzestreue, sondern der Weg ist Jesus selbst, der das, was wir als Menschen nicht schaffen können, für uns als Mensch gewordener Gottessohn erfüllt hat. Er erfüllt das Gesetz Gottes vollkommen, was die Pharisäer immer vergeblich versucht haben. Und er rechnet das, was er getan hat, denen an, die ihm vertrauen. Er ist nicht am Gesetz Gottes gescheitert und er hat es auch nicht umgebogen in irgendeine lockerere Richtung, sondern er hat sie erfüllt, die Forderungen des Gesetzes, bis in den Tod, durch den er gegangen ist. Er ist auferstanden und lebt. Und das allein bringt die endgültige Rettung vor dem uns sonst drohenden Todesurteil im letzten Gericht. Und deshalb wurde der damalige Christenverfolger Paulus zum Jesusapostel mit der besten Nachricht Gottes für Galatien und die ganze Welt. Diese Mission soll jetzt nicht umsonst gewesen sein. Daher kein Kompromiss, daher seine Erregung, daher auch sein verbaler Ausraster, ja, so empfindet man das da stellenweise. Ich finde, heilige Ausraster wie dieser tun uns allen gelegentlich mal gut, weil sie uns zurück auf den richtigen Weg bringen wollen. Wenn Gottes Wort in der Bibel uns manchmal zu hart erscheint, dann ist es hart aus Liebe, damit wir wach werden. Und genau das haben wir hier auch im Galaterbrief. Nicht nur an dieser Stelle, es gibt noch weitere. Und wenn wir Gefahr laufen, in den falschen Weg abzubiegen, der in den Tod führt, dann kann Gott, egal auf welche Weise, manchmal nicht deutlich genug werden. damit wir gegen falsche Lehre gewappnet sind und damit wir wissen, warum wir an Jesus glauben. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du die beste Botschaft für uns hast und dass wir daran auch nichts rumbiegen können und müssen, dass du uns Tatsachen vor Augen hältst, die du geschaffen hast, damit wir gerettet sein dürfen. Und bewahre uns davor, dass wir das verwässern, dass wir das irgendwie umformen und an unsere eigenen Wünsche anpassen, sondern dass wir dir in deinem Evangelium wirklich folgen und dir ganz vertrauen. Herr, bewahre uns davor, uns falsche Vorstellungen von dir zu machen und bewahre uns davor, zu viel auf unsere eigene Kraft zu setzen. Stärke du unser Vertrauen, auch wenn uns manchmal alle Kräfte ausgehen und uns manchmal auch das richtige Verständnis fehlt. Du bist da, du bleibst da und du stehst zu deinen Zusagen. Darauf wollen wir bauen. Amen.